ARD.
Wir machen heute eine Reise, und zwar in ein Land, das seit wenigen Jahren wieder wesentlich offener geworden ist, und zwar für Reisende von außerhalb und für die Menschen, die in diesem Land leben. Und dennoch, Saudi-Arabien bleibt in der Kritik, bleibt ein Land mit sehr strengen Regeln. Geführt von einem Regime, das seinen Bürgern angeblich mehr soziale Freiheiten gewährt, andererseits aber auch mit aller Härte gegen Kritiker vorgeht. Die Menschenrechtslage in Saudi-Arabien, die hat sich gerade in der letzten Zeit weiter verschärft, sagt auch die Autorin Nadine Pungs. Wie ist das nun auch beispielsweise mit der international bekannten Vision 2030 vereinbar? Sind die Frauen dort nun ermächtigt oder leben sie weiter in einem Vormundschaftssystem? Und sollten wir weiter gegen die Vergabe der FIFA-WM an Saudi-Arabien 2034 protestieren? Oder wird das weiter für Wandel sorgen? Die Autorin Nadine Pungs war bereits mehrfach auf der arabischen Halbinsel, auch im Oman, in Jordanien und auch im Iran unterwegs und diesmal in Saudi-Arabien allein als Frau. Wie hat sie das Land und vor allen Dingen die Menschen dort erlebt? Das fragen wir sie heute. Sie ist zugeschaltet aus Köln. Einen schönen guten Morgen, Frau Pungs.
Guten Morgen.
Sie sprechen in Ihrem Buch von einem Mosaik Ihrer Blicke, also von einem Blickversuch bei Ihrer Reise durch Saudi-Arabien. Ist das so ein Hinweis darauf, dass Sie da wirklich Probleme hatten, richtig reinschauen zu können?
Probleme reinzuschauen hatte ich tatsächlich nicht, aber da ich ja nur Reisende war, kann ich natürlich nicht beurteilen, wie es ist, in einem Land zu leben, wie es ist, in Saudi-Arabien zu leben. Und deswegen bin ich grundsätzlich immer etwas vorsichtig mit meinen Äußerungen und habe das dann als einen Blickversuch bezeichnet.
Jetzt kann man natürlich direkt fragen, wie kommen Sie auf die Idee, alleine als Frau nach Saudi-Arabien zu reisen? Aber ist das auch so ein Bild, das wir haben, wo Sie sagen, da müssen wir dran arbeiten, weil so ist die Reise gar nicht gewesen, dass Sie ständig praktisch, vorsichtig unterwegs gewesen wären?
Ja, tatsächlich. Ich nehme an, wir werden da bestimmt gleich noch etwas näher drauf eingehen. Es ist so, dass ich bereits einige Länder des Nahen Ostens bereist habe und daher finde ich die Idee, dies in Saudi-Arabien ebenfalls zu tun, nicht seltsam. Im Gegenteil, ich bin einfach schrecklich neugierig und ich wollte schon lange hin, eben weil Saudi-Arabien so unergründlich wirkt.
Jetzt waren Sie dort mehrfach schon und vor allen Dingen die Basis für Ihr Buch, das da heißt Frühling in Saudi-Arabien, Begegnungen in einem Land der Widersprüche. Das war dann eine mehrmonatige Reise als Grundlage, auch dieses Buch dann zu erstellen. Wenn Sie jetzt mit ein bisschen Distanz darauf schauen und die aktuelle Diskussion, beispielsweise die FIFA-WM-Vergabe an das Land 2034 sehen, die heftige Kritik auch an der Menschenrechtslage, können Sie das nachvollziehen?
Ja, absolut, denn es stimmt ja auch. Da sind Dutzende Gründe, Saudi-Arabien zu verurteilen. Die Menschenrechtslage, die Janusköpfigkeit des Regimes. Es gibt keine Versammlungsfreiheit, keine Pressefreiheit und keine Meinungsfreiheit. Denn wer eine Meinung hat, der hat dann auch schnell ein Problem. All das stimmt und das ist richtig. Und darauf müssen wir auch immer wieder hinweisen. Und andererseits durchlebt Saudi-Arabien gerade den tiefgreifendsten Wandel seiner Geschichte. Und verurteilen von unserer Seite aus ist ja auch sehr leicht. Der Philosoph John Stuart Mill, der formulierte es einmal so: Wer nur die eigene Seite der Debatte kennt, der kennt auch die kaum. Und deshalb finde ich, dass man hinreisen sollte, sich das anschauen sollte, mit den Menschen sprechen sollte. Also ganz nach dem Motto: Aufklärung statt Aufregung.
Das heißt also, wir sollten uns mit dem Land beschäftigen, was wir heute Morgen auch gerne tun, damit sich dann doch vielleicht was verändert, wenn ich es vielleicht so zusammenfassen kann.
Ja, schon. Allerdings schwingt da in dieser Äußerung ja ein bisschen mit, dass wir im Westen diejenigen sind mit der richtigen Moral, in Anführungsstrichen. Ne? Also da muss sich was ändern, weil wir im Westen finden das so. Das ist etwas schwierig, denn Saudi-Arabien ist ja nicht Hölle, sondern da gibt es ganz viele verschiedene Realitäten, die nebeneinander leben. Und es ist nicht Himmel, nicht Hölle, da ist das Dunkelschwarze und das Himmelblaue, da ist das Helle und das Dunkle und alle Graustufen dazwischen. Und ich finde es wichtig, dass man dann auch einen genauen Blick hinwirft, also einen Blickversuch.
Nadine Pungs heute zu Gast bei SR Kultur mit Fragen an die Autorin. Frühling in Saudi-Arabien, Begegnungen in einem Land der Widersprüche. Wir haben es schon kurz angesprochen, Saudi-Arabien, Frau Pungs, ist in einem Transformationsprozess. Der ist mutmaßlich angestoßen worden und ganz offensichtlich auch von Mohammed bin Salman. Vielleicht können Sie uns ganz kurz zusammenfassen, damit wir diese Veränderung mal verstehen, für die, die es noch nicht gehört haben, was das eigentlich bedeutet und wer ist MBS?
Ja, 2015 hat Salman bin Abdulaziz al-Saud hat den Thron bestiegen und dann später seinem Lieblingssohn Mohammed bin Salman, also kurz MBS, weitreichende Befugnisse übertragen. Und ja, seitdem hat ein rapider Wandel eingesetzt, ein Transformationsprozess, der gesellschaftlich, ökonomisch und sozial wirklich ganz tief in die Gesellschaft eingreift, aber auch ein rücksichtsloser Transformationsprozess. Das alles gehört zur sogenannten Vision 2030, ein forciertes Modernisierungsprogramm, das MBS entwickelt hat. Und dieses Transformationsprogramm, das beinhaltet zum Beispiel auch, dass die WM jetzt nach Saudi-Arabien vergeben wurde, 2034. Aber es bedeutet ebenso, dass die Geschlechtertrennung aufgehoben wurde, dass die Religionspolizei entmachtet wurde, dass ganz viele Events stattfinden, dass Frauen jetzt Auto fahren dürfen und dass ihnen viele neue Berufe offenstehen, dass das Vormundschaftssystem für Frauen gelockert wurde und noch ganz viele weitere Dinge. All das wurde angestoßen, einerseits. Andererseits, ja, Sie haben es ja eben in Ihrer Anmoderation auch schon gesagt, die Menschenrechtslage, die hat sich definitiv verschärft, denn es ist ja eine Revolution von oben, die das Reformbedürfnis von unten auffängt und autokratisch einhegt. Das bedeutet, dass Kritiker, die etwas gegen das Königshaus, gegen MBS sagen, dann sehr, sehr schnell auch in namenlosen Gefängnissen verschwinden. Viel mehr Aktivisten als jemals zuvor landen hinter Gittern und es gibt auch viel mehr Hinrichtungen als jemals zuvor. Allein dieses Jahr sind es schon offiziell rund 200 Menschen, die hingerichtet wurden. Also auch hier hat man wieder verschiedene Realitäten, die gleichzeitig nebeneinander bestehen.
Das heißt also, Todesstrafe ist nach wie vor Alltag in Saudi-Arabien, vor allen Dingen bei Kritikern. Das Menschenrechtsorganisationen prangern das ja ganz massiv an. Wenn man dann in das Land reist, hätte ich jetzt vielleicht dann in meiner Vorstellung zumindest mal immer so einen dunklen Schatten im Nacken, dass ich vielleicht denke, ich kann das oder dies nicht sagen, weil dann laufe ich Gefahr, irgendwo eingekerkert zu werden. Ist das für die Menschen dort vor Ort auch so im Alltag, dass in den Begegnungen, die sie hatten, dann gesagt wird, sag lieber nichts Politisches?
Ja, also Sie sprechen zwei Punkte an. Zum einen, wie ist es für mich als Ausländer dort zu sein? Und wie ist es für die Menschen vor Ort? Also für mich gab es kein Problem. Das ist anders als im Iran zum Beispiel oder auch im Assad-Syrien. Wenn man dort auch als Ausländer oder gar als Journalist kritische Fragen stellt oder recherchiert, dann hätte das oder im Iran ja immer noch sehr gefährlich werden können. Das ist in Saudi-Arabien bisher nicht so. Es gibt auch keine Einreisebeschränkungen für Journalisten. Also ein Beispiel, wenn ich in den Iran einreisen will oder auch nach Bahrain, ist ja eine Inselgruppe, eine vorgelagerte auf der arabischen Halbinsel, da werde ich explizit gefragt, ob ich Journalist bin oder ob ich schreibe und muss das auf dem Visum ankreuzen. Das ist in Saudi-Arabien nicht so. Und insofern fühle ich mich da relativ frei. Aber Sie haben recht, was bedeutet das für die Menschen vor Ort? Und ja, es stimmt, ich hatte auch das Gefühl, dass man sich mit Kritik sehr zurückhält. Und wenn Kritik geäußert wird, dann in den meisten Fällen werden auch die Worte sehr genau abgewogen. Ne? Kann man das sagen, kann man das nicht sagen? Es besteht schon eine Vorsicht. Einerseits und wieder das andererseits, also Sie sehen schon, es gibt immer das einerseits und das andererseits, hatte ich auch das Gefühl, dass viele Leute MBS, also Mohammed bin Salman, tatsächlich gut finden. Also gefürchtet und geliebt gleichzeitig.
Das wird sehr stark deutlich, wenn man Ihr Buch liest, Frühling in Saudi-Arabien, Frau Pungster. Sind ja Geschichten drin, vor allen Dingen Begegnungen mit Menschen in den unterschiedlichsten Situationen. Da werden wir gleich noch ein klein bisschen mehr von hören und sprechen heute mit Nadine Pungs hier auf SR Kultur, Fragen an die Autorin. Es geht um Saudi-Arabien und eine erste Frage haben wir schon mal.
Wäre ein andersartiger Herrscher als dieser Mohammed bin Salman in der Lage, den Alt-Wahhabiten Widerstand zu leisten, gegen deren Stachel zu löcken?
Ja, spannende Frage. Also wäre ein anderer in der Lage, gerade im Umfeld der Wahhabiten, die ja eine wichtige Rolle in Saudi-Arabien spielen, das zusammenzuhalten, also dort zu herrschen?
Also MBS ist ja recht pragmatisch, was den Umgang mit dem Wahhabismus und dem Islam betrifft. Vielleicht ganz kurz, der Wahhabismus ist die strikteste Auslegung des sunnitischen Islam. Es gibt ja zwei Konfessionen, das Sunnitentum und das Schiitentum. Und die wahhabitische Auslegung ist die strikteste. Und diese Auslegung, die war lange Zeit die Auslegung, die auch in Saudi-Arabien gelebt wurde. Aber all das ändert sich jetzt gerade eben durch MBS, denn MBS hat selbst einen Bachelor in islamischen Rechtswissenschaften und beansprucht für sich also eine eigene Interpretation des Islam. Und er lockert all diese wahhabitischen Vorgaben. Das heißt, er hat die Geschlechtertrennung aufgehoben und auch das Verschleierungsgebot für Frauen aufgelöst. Und viele wahhabitische Geistliche, die sich gegen das Königshaus jetzt stellen, auch die verschwinden in Gefängnissen. Es gibt ein Beispiel vom Imam der großen Moschee in Mekka, der hat, ich glaube, auf Twitter oder X war es, ich bin mir nicht ganz sicher, oder in einer Predigt. Jedenfalls hat der MBS kritisiert, also für diesen Wandel, dass jetzt auch Kinos eröffnen, dass Konzerte stattfinden, Popkonzerte und all das. Und dass es gemischte Cafés gab, das gab es bis 2018, 19 nicht. Der hat das kritisiert, tja, und der wurde dann verhaftet. Also der Fundamentalismus wird jetzt also ersetzt durch eine Art, durch einen folkloristischen Nationalismus. Können wir ja vielleicht gleich noch mal näher drauf eingehen. Aber für die strengen Wahhabiten, die sich öffentlich äußern, wird es auch gefährlich.
Also da schreiben Sie auch drüber, dass es zum Teil auch eine Verhaftungswelle gegeben hat, beziehungsweise dass ganz klar da getrennt wird. Man muss es vielleicht so verstehen, der Machthaber und aus dem Haus, aus dem er kommt und die Familien, die da eine Rolle spielen, die sind natürlich auch Muslime, aber sie gründen ihre Macht ja auf einen anderen Faktor. Und das ist ja das, was Saudi-Arabien so besonders macht.
Genau, vielleicht noch einen Zusatz. Saudi-Arabien ist keine Theokratie. Also nicht wie der Iran zum Beispiel. Da sind ja Geistliche an der Macht. Aber im Iran ist es die Königsfamilie und der Klerus legitimiert das Königshaus. Aber der Klerus hat in den letzten Jahren, das hat aber auch schon vor MBS eingesetzt tatsächlich, sukzessive an Macht verloren. Und das setzt sich jetzt halt fort. Und MBS greift wesentlich rücksichtsloser durch als alle seine Vorgänger.
Sie sagten gerade im Iran, Sie meinten Saudi-Arabien natürlich. Dass das doch
so ist. Habe ich gerade Iran gesagt?
Ja,
okay,
genau.
Ich habe noch an Iran gedacht. Genau, Iran ist eine Theokratie und Saudi-Arabien ist eine absolute Monarchie.
Genau, dass wir das an der Stelle nochmal klargerückt haben. Eine weitere Frage, die gerade kommt von Klaus Spieler aus St. Ingbert. Vielen Dank dafür. Er hat geschrieben, nachdem der Regimekritiker Jamal Khashoggi 2018 in Istanbul brutal umgebracht wurde, war der Kronprinz, über den haben wir schon viel gesprochen, Mohammed bin Salman, international geächtet, bis ihn dann Donald Trump wieder in die westliche Staatengemeinschaft aufgenommen hat. Er fragt nun, auch eine wichtige, schwierige Frage, ist der Mann und de facto Herrscher Saudi-Arabiens ein Mörder?
Die Frage kann ich nicht beantworten. Ich kann nur sagen, was bisher vermutet wird oder was das Königshaus gesagt hat. Also das saudische Königshaus hat jede Verantwortung von sich gewiesen. Nach langem Hin und Her wurde dann zumindest zugestanden, dass das wohl eine unautorisierte Aktion von ein paar Menschen innerhalb des Regierungszirkels gewesen sein soll, womit aber MBS und König Salman nichts zu tun gehabt hätten. So, das ist die offizielle Äußerung. Tja, also ganz aufgeklärt ist es nicht. Natürlich gibt es berechtigte Zweifel daran. Und über den Mord von Jamal Khashoggi wird tatsächlich auch in Saudi-Arabien selbst, also wenn man sich mit den Menschen vor Ort unterhält, kaum gesprochen.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ist das denn,
hab ich mir gedacht.
Ist das für abends, wenn man da beim Tee zusammensitzt, die Möglichkeit, lass uns mal die Liste der kritischen Fragen abarbeiten. Also ist das überhaupt möglich?
Ja. Ich habe es natürlich auch versucht, ja. Wobei ich jetzt nicht sofort beim ersten Kennenlernen frage, na, wie fandest du das denn mit Khashoggi? Das habe ich natürlich nicht gemacht, sondern wenn sich ein Vertrauensverhältnis aufgebaut hat. Aber auch da habe ich dann eher ausweichende Antworten gehört. So, ja, man weiß nicht genau, wie es war und Also das war 2023. 2020 war ich ja das erste Mal in Saudi-Arabien noch vor Corona. Und 2018 ist ja Khashoggi umgebracht worden. Und da habe ich dann tatsächlich noch so hinter vorgehaltener Hand gehört, naja, das wirft uns jetzt 100 Schritte zurück. Wir öffnen uns gerade und dann passiert sowas. Ne? Also diese Stimmen gab es auch. Aber 3 Jahre später habe ich die dann eher nicht mehr vernommen.
Sie hören SR Kultur mit Fragen an die Autorin Nadine Punks. Frühling in Saudi-Arabien ist heute unser Thema und wir haben eine weitere Frage an der Stelle.
Was hat der arabische Frühling der weiblichen Bevölkerung an Erleichterungen gebracht? Vielen Dank.
Ja, das ist natürlich eine sehr große Frage, die kann
vielleicht
man gar nicht so einfach
beantworten. Vielleicht zugeschnitten auf Saudi-Arabien in dem Punkt. Arabischer Frühling, obwohl Sie das ja schon im Titel mit drin haben, aber doch anders gemeint vielleicht.
Ja, genau. Also der arabische Frühling, der ist ja, das war ja 2011 und viele Länder, die Menschen in vielen Ländern haben ja protestiert und in manchen Ländern ist es danach schlechter geworden und es mündete in einen Herbst der Enttäuschung in Anführungsstrichen. In Saudi-Arabien gab es keinen arabischen Frühling. Was es gab, war in der Ostprovinz, da leben die meisten Schiiten. Also nochmal, Saudi-Arabien ist ja sunnitisch. Die meisten Schiiten, das ist eine Minderheit im Land, die leben im Osten und sind auch tatsächlich oder waren zumindest lange Zeit diskriminiert und benachteiligt, sind sie auch immer noch. Und die haben auch protestiert, genauso in Bahrain. Bahrain ist ja die Inselgruppe, die direkt gegenüber liegt. Und da haben, also vorwiegend Schiiten leben in Bahrain, die haben auch protestiert. Und das wurde aber alles blutig niedergeschlagen. In Bahrain und auch in Saudi-Arabien wurden die Proteste unterdrückt. Das heißt, es gab in den Golfstaaten generell keinen arabischen Frühling, außer ein paar einzelnen Protesten. Und ja, mein Buch heißt Frühling in Saudi-Arabien. Zum einen, weil ich tatsächlich im Frühling dort war, also ganz banal, ganz einfach. Und ich habe ein bisschen mit dem Begriff gespielt, denn ich schrieb, dass MBS, Mohammed bin Salman, jetzt selbst einen, in Anführungsstrichen, saudi-arabischen Frühling ausruft. Ne? Also diese Revolution von oben, von der ich eben gesprochen habe. Ja.
Das heißt, um auf die Frage nochmal zurückzukommen, wie hat sich das für die Frauen im Land vor allen Dingen ausgewirkt? Da gibt es schon eine Bewegung, Sie haben es vorhin schon angedeutet, die natürlich auch wieder Schatten und Licht hat. Aber Sie haben ja auch ganz konkret erlebt, wie die Frauen dort leben, weil sie mit in den Familien waren, sie waren mit eingeladen und immer mal wieder hat man auch dann am Ende zu ihnen gesagt, sie haben jetzt eine Familie in dem Ort, wo sie gerade waren. Und da spielen die Frauen ja wirklich eine zentrale Rolle. Also wie können die dort leben? Vielleicht können Sie uns einen kleinen Einblick geben.
Ja, also diesen saudi-arabischen Frühling, wie ich es jetzt einfach mal so nenne, den MBS eingeleitet hat, der hat für die Frauen in Saudi-Arabien tatsächlich maßgebliche Dinge geändert. Und das ist auch nicht nur, im Westen wird es oft so als Kosmetikmaßnahmen benannt, also Imageaufwertung und all das. Aber das sind schon Dinge, die man nicht so einfach zurücknehmen kann. Seit 2018 dürfen Frauen Auto fahren. Saudi-Arabien war ja das letzte Land auf der Welt, in dem Frauen keinen Führerschein machen durften. Und das mag für uns im Westen so banal klingen, ja, Autofahren. Aber was das tatsächlich bedeutet, es bedeutet nämlich Alleinsein auch und Autonomie und Bewegungsfreiheit. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das Vormundschaftssystem wurde gelockert. Also Frauen haben auch immer noch einen Vormund, einen männlichen Vormund, der wichtige Entscheidungen trifft. Aber vor dem Wandel hatten Frauen den rechtlichen Status eines Minderjährigen. Aber jetzt dürfen Frauen ohne ihren Vormund verreisen, einen Pass beantragen, studieren und ganz viele neue Berufe stehen ihnen offen. Früher war es so, dass Frauen nur in weiblich konnotierten, in Anführungsstrichen, Berufen arbeiten durften, also Lehrerin, Ärztin, Kindergärtnerin, Krankenschwester. Aber jetzt stehen ihnen Berufe in über 200 Sparten offen, also Tourismus, Industrie, Politik, sogar Militär und Industrie. Und das Richteramt bleibt ihnen aber weiterhin verschlossen. Auch haben sie immer noch einen Vormund und auch im neuen Personenstandsgesetz steht ganz explizit drin, dass Frauen ihrem Ehemann gehorchen sollen. Ja? Also Frauen sind immer noch rechtlich und sozial benachteiligt. Es gibt auch keine Königin. Das ist ein Männerverein an der Spitze, ganz klar. Und dennoch haben Frauen jetzt Freiheiten, die sie noch nie vorher hatten.
Sie sagen, es steht ihnen offen. Es steht ihnen offen, aber nutzen sie es denn auch schon? Also de facto im Alltag?
Definitiv. Also es hängt ein bisschen davon ab, in welcher Region man ist. Also es hat ja nicht nur damit zu tun, was Frauen gesetzlich dürfen, sondern in welcher Familie, in welcher Region, in welcher Stadt sie leben. Wenn sie in einer sehr konservativen Region, in einer konservativen Familie aufgewachsen sind, dann ändert sich weniger für die Frauen, als wenn man zum Beispiel in Riad wohnt, in der Hauptstadt oder in Jeddah, die Stadt am Roten Meer. Ganz klar, also die Unterschiede zwischen den Regionen, zwischen den Städten, zwischen den Familien, zwischen den Stämmen und zwischen den Köpfen sind natürlich groß. Saudi-Arabien ist ja nicht aus einem Guss. Das denken wir hier oft so, ach, das ist ja alles gleich. Nein, es gibt unfassbar große Unterschiede. Die Gesellschaft ist überaus heterogen, wie alle Länder übrigens auf der arabischen Halbinsel. Und so gibt es auch Unterschiede, aber um vielleicht mal ein konkretes Beispiel zu nennen, in Riad habe ich mit vielen Frauen gesprochen, Zeit verbracht und ich traf dort auch Frauen, die jetzt alleine leben in einem Apartment, was vorher verboten war, die arbeiten, die studieren. Übrigens 57% der Hochschulabsolventen in Saudi-Arabien sind weiblich, ja. Und diese Frau, eine habe ich getroffen, eine Ingenieurin, war am ganzen Körper tätowiert, lebt lesbisch. Das ist ja offiziell verboten, Homosexualität. Die Eltern wissen das trotzdem. Und das passiert nicht öffentlich. Das sind nach wie vor Subkulturen. Aber sie kann sich diese Freiräume nehmen.
Auch eine Frage, wenn ich Sie da gerade unterbrechen darf. Unser Hörer Martin Rees hat das schon in der Frage vorformuliert. Er schreibt nämlich genau darüber, dass Homosexualität in den arabischen Staaten ja strafbar ist. Und Sie haben eben diese Frau getroffen, von der Sie gerade schon erzählt haben. Er möchte nun wissen, gibt es denn Unterschiede in der Bewertung der Homosexualität für Männer und Frauen?
Also in Saudi-Arabien ist Homosexualität generell verboten. Er meint das jetzt, wie das mit Männern und Frauen, ob das da Unterschiede gibt?
Genau, wie das dann praktisch, wenn es nun bekannt würde oder Sie sagen, sie nimmt sich die Freiheit und es ist familiär zumindest mal bekannt. Müssen trotzdem alle sehr vorsichtig sein? Oder gibt es auch Unterschiede, dass Männern immer noch mehr erlaubt wird, selbst in Sachen Homosexualität und Straffreiheit?
Also ich glaube, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, weil das kann ich nicht ganz genau beantworten, aber ich weiß, dass zum Beispiel auch vom Iran, also gehört ja nicht zur arabischen Halbinsel, ist ja auf der anderen Seite des persisch-arabischen Golfs, aber da ist es für Männer tatsächlich strenger. Ne? Also bei Frauen ist es, also zumindest da, was die Gesetzgebung betrifft. Trotzdem, es ist für beide Seiten verboten. Die Frage ist aber, was passiert, wenn man es weiß. Ich habe definitiv in Saudi-Arabien in Cafés auch Pärchen gesehen, homosexuelle Pärchen, sowohl Frauen als auch Männer. Das war ganz klar, dass die homosexuell sind. Also die haben da jetzt nicht rumgeknutscht, das machen aber auch heterosexuelle Pärchen nicht. Das hat einfach was mit der Kultur zu tun, dass man da keine Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit austauscht. Ja. Aber es war trotzdem ganz offensichtlich, dass die ineinander verliebt waren und das hat sich auch jetzt niemand dran gestört. Also es ist immer die Frage, was passiert dann tatsächlich, ja? Also gesetzlich und was eben nicht. Und verboten bleibt es, aber ob es wirklich geahndet wird, das lässt sich nicht so leicht beantworten.
Okay, machen wir an der Stelle einen Punkt. Eine weitere Frage.
Ich wollte fragen, wie ist es möglich, dass im Iran heute strengere Regeln für Frauen denn je gelten, wenn, wie die Autorin eben sagt, Lockerungen in Saudi-Arabien stattgefunden haben und stattfinden, gerade weil ja auch Iran und Saudi-Arabien in engem politischen Zusammenhang stehen.
Da können wir eine schöne Antwort zugeben, weil ich glaube, das ist so ein klein bisschen anders.
Das ist ein bisschen anders. Vor allen Dingen, also mal ganz vorneweg, Saudi-Arabien und Iran oder arabische Länder und Iran, ja, das wird bei uns immer alles schnell in einem Topf geworfen. Dabei gibt es sehr, sehr große kulturelle Unterschiede, historische Unterschiede, politische Unterschiede. Man kann die beiden Länder gar nicht wirklich vergleichen. Das Rechtssystem ist ein völlig anderes. Und ne, ich sagte ja eben, Iran ist eine Theokratie und Saudi-Arabien ist eine absolute Monarchie. Also da haben wir schon von der ganzen verfassungsrechtlichen Seite gibt es da große Unterschiede. Und im Iran, ein großer Unterschied ist auch, dass im Iran ich weiß nicht, prozentual ist das schwer zu sagen, aber ein Großteil der Bevölkerung oder sehr viele in der Bevölkerung ja gegen das Regime sind und dass Frauen ja auch protestieren. Das gibt es in Saudi-Arabien nicht. Da ist es eher andersrum gelagert, dass zumindest momentan sehr viele hinter dem Königshaus stehen. Also soweit wir das von hier aus beurteilen können. Ne? Also wir denken an das Wort Blickversuch. Ja?
Weil es eben einen Wandel gibt, der vom Königshaus auch positiv für die Frauen ausgeht.
Genau, und das haben wir im Iran nicht. Das Iran ist auch viel instabiler politisch. Iran hat auch große wirtschaftliche Probleme und versucht durch die strengeren Maßnahmen, besonders was die Frauen betrifft, wieder Kontrolle zu erlangen. Und das ist in Saudi-Arabien völlig anders gelagert. Also man kann das nicht so vergleichen.
Und dazu kommt ja auch, darüber schreiben Sie auch bei Ihrer Reise in den Süden des Landes, Richtung jemenitische Grenze, da sind sogar die militärischen Opponenten erkennbar, nämlich Saudi-Arabien versus Iran versus die Houthi-Rebellen.
Ja, also seit 2015 herrscht ja ein schlimmer Krieg im Jemen und die Houthi-Miliz, also ursprünglich eine Bürgerkriegs- oder eine Partei gewesen, eine Bewegung und auch Miliz, die sich gegen die Regierung aufgelehnt hat, die wurden dann später durch den Iran auch unterstützt, während Saudi-Arabien die jemenitische Regierung unterstützt und die saudi-arabische Koalition, also noch mit anderen Ländern, wirklich das Land, den Jemen, in Schutt und Asche gebombt hat. Seit letztem Jahr gibt es vorsichtige Friedensgespräche und Iran und Saudi-Arabien haben sich auch angenähert. Das ist ganz wichtig. Also da hat eine Entspannung eingesetzt. Und als der Krieg aber noch in vollem Gange war, schlugen auch manchmal Raketen der jemenitischen Houthi-Miliz in Saudi-Arabien ein. Und zwar vorwiegend dann direkt auch hinter der Grenze. Und also auch die Saudis waren dann davon betroffen.
Wolfgang Zapp hat eine Frage, die geht vielleicht eher an die Reisejournalistin in Ihnen. Er würde ganz gerne wissen, was waren denn eigentlich Ihre Reise-Highlights, als Sie in diesem Land unterwegs waren? Vielleicht können Sie da ganz kurz mal die Top 3 nennen.
Oh, die Frage klingt so einfach, dabei ist die super schwierig. Was waren die Highlights? Klar, ich könnte jetzt ein paar landschaftliche Highlights oder ein paar Städte-Highlights sagen, aber für mich sind die Highlights eher menschlicher Art, ne? Also mein Highlight ist die Freigebigkeit der Saudis, ja? Also diese Liebenswürdigkeit. Ich muss sagen, ich habe nach Iran, ich bin ja auch durch den Iran gereist vor einiger Zeit, nach dem Iran habe ich noch nirgendwo auf der Welt so viele freundliche Menschen getroffen, die mich so herzlich und neugierig empfangen haben. Ich habe auch noch nie so viele Geschenke bekommen wie in Saudi-Arabien. Also das ist so mein persönliches Highlight. Aber wir können natürlich auch gerne noch auf regionale Highlights eingehen.
Also interessanterweise haben Sie diese Geschenke, weil das so eine wichtige Rolle spielt, ja auch am Ende Ihres Buches nochmal aufgeführt. Und da steht ganz oben 2,3 Kilo Datteln und 2 Kilo Mangos haben Sie insgesamt während Ihrer Reise geschenkt bekommen. Plus noch ganz viele andere Sachen, wo zum Beispiel auch Armreife, Deko-Kamele, Deko-Adler oder Deko-Lehmholz Häuschen drunter fallen. Sehr interessant, ja. Aber gibt natürlich auch einen Einblick in das, was dort dazugehört, wenn man jemanden auch einlädt. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, auch über die sozialen Medien sind sie so ein klein bisschen bekannt geworden in einem gewissen Kreis und wurden angeschrieben, kommen Sie mich bitte besuchen. Also was verbinden auch gerade junge Frauen damit, sie so ganz aktiv einzuladen, in die Familie, dann der Familie vorzustellen? Warum macht man das? Ist das nur Gastfreundschaft gewesen?
Es war tatsächlich so. Saudis sind Handy-verrückt, ja. Also vom kleinen Baby bis zur alten Oma hat jeder Saudi mindestens ein Handy und auch ganz viele Accounts bei Snapchat, TikTok, Instagram. Man muss dazu sagen, dass Saudi-Arabien ein Digitalland ist. Also sogar Scheidungen gehen per App, ja. Also dagegen ist Deutschland tiefstes Mittelalter. Und so kam es, dass ich überall, wo ich war ja tatsächlich oft auch der einzige Westler, Touristen habe ich eben noch nicht wirklich gesehen. Und so wurde ich halt oft gefilmt, ne, für Snapchat oder für TikTok und so. Und das haben dann wiederum andere Saudis gesehen und fanden das dann so toll, dass ich als Ausländerin durch ihr Land reise und wollten mich dann einladen und mir dann auch ihr Land zeigen. Das war wirklich, und da bin ich von überzeugt, ganz tief aufrichtig gemeint. Einfach, weil, also das ausgelutschte Wort Gastfreundschaft, ja, es gibt leider kein besseres Wort, aber das trifft es. Sie wollten mir ihr Land zeigen, sie wollten sich um mich kümmern und ich nehme jetzt auch direkt eine Frage vorweg, weil die nämlich immer kommt, wenn Sie erlauben.
Gerne.
Wie es nämlich ist, als Frau, als alleinreisende Frau in Saudi-Arabien ist, ne? Und die einfache Antwort lautet, es ist sehr einfach, eben weil ich eine Frau bin. Denn als westliche, nicht-muslimische und alleinreisende Frau habe ich das Privileg, in beiden Welten willkommen zu sein, nämlich in der männlichen und der weiblichen. Wenn Sie jetzt durch Saudi-Arabien reisen würden, dann würden Sie im konservativen Kontext immer bei den Männern bleiben müssen. Sie sehen dann nur die Hälfte des Landes, aber ich als Gästin gelte als eine Art Zwitterwesen und bin bei beiden zu Gast. Und weil ich eine Frau bin, wollen sich alle um mich kümmern, füttern mich, führen mich herum, beschenken mich und wollen, dass ich sicher ankomme. Und deshalb ist es gerade als Frau sehr einfach.
Da ist bestimmt bei der einen oder anderen oder dem einen oder dem anderen gerade ein Licht aufgegangen. Ja, interessante Perspektive. Können Sie nachlesen in Frühling in Saudi-Arabien? Nadine Punks heute zu Gast hier auf Fragen an die Autoren bei SR Kultur. Und wir haben eine weitere Frage.
Die Vision 2030, ein wirtschaftliches Projekt der saudischen Führung, sah vor, den Anteil von Öl und Gas am Bruttoinlandsprodukt Saudi-Arabiens auf 11% im Jahr 2030 zu reduzieren. Insgesamt soll nunmehr die Hälfte des Energieverbrauchs durch erneuerbare Energiequellen erzeugt werden. Können Sie etwas zum Stand der Umsetzung sagen? Sieht man die Bemühungen, wenn man im Land unterwegs ist?
Also ganz konkret gefragt nach den erneuerbaren Energien und den fossilen Energien. Das wäre, glaube ich, Teil 1 der Frage. Dann kommen wir ein bisschen später noch zu dem großen Projekt.
Ja, tatsächlich, das stimmt, was der Hörer sagt. Die Bestrebung ist, dass man Richtung Klimaneutralität geht. Und klar, es geht auch nicht anders. Energiewende. Und ja, auch das ist natürlich ein Grund für die Vision 2030 in Zeiten der Energiewende und der vielen globalen Krisen, dass man versucht, die Wirtschaft zu diversifizieren. Ich muss bei dem Wort mich immer konzentrieren, weil das etwas schwierig auszusprechen ist. Sehr gut. Man möchte zukünftig immer weniger vom Öl abhängig sein, auch wegen der schwankenden Ölpreise. Momentan ist es noch so, dass 60-70% der Einnahmen aus dem Öl kommen und man wird auch bis zum letzten Tropfen wird man bohren. Das ist ganz klar. Saudi Aramco, der große Ölkonzern, gilt an der Börse als eins der wertvollsten Unternehmen, ist aber auch für rund 5% der menschengemachten Treibhausgase zuständig. Ja? Und das wird auch in den nächsten Jahren so bleiben. Ich habe jetzt im Land keine Windräder gesehen. Ich möchte nicht ausschließen, dass es das nicht trotzdem gibt. Ja? Es werden auch Projekte gebaut, also NEOM, diese große Stadt, die da im Norden gebaut wird, die soll ja klimaneutral werden, aber der Bau ist halt überhaupt nicht klimaneutral. Und deswegen, Ich bin da auch noch etwas unsicher, ob das bis 2030 zu schaffen ist. Ich glaube schon, dass der Wunsch tatsächlich da ist und auch ernst ist, aber ob das zu schaffen ist, ich bin mir da noch unsicher. Aber wenn wir weiter in die Zukunft kommen, gucken, also es führt ja am Ende trotzdem kein Weg dran vorbei. Also alle Länder versuchen sich ja nach und nach umzustellen, auch Saudi-Arabien.
Um das Sprichwort ein klein bisschen abzuwandeln, auf CO2 komm raus wird im Moment zementiert, betoniert und gebaut. Auch Sie haben NEOM schon angesprochen. Der Hörer hat ja auch das Projekt 2030 schon genannt. Das ist ja eine Dimension, die man sich zusammenhängend erstmal gar nicht vorstellen kann. Ja. Aber Sie haben ja auch einzelne Bereiche gesehen. Es ist eigentlich mega, kann man sagen. Und mega hat natürlich auch immer eine negative Seite. Also was versucht man bis 2030 oder mit dieser Vision eigentlich im Land, nehmen wir mal die bauliche Seite, umzusetzen?
Ja, also Sie haben das Wort mega schon angesprochen und ja, das gehört auch zur Vision 2030. Man möchte den größten Flughafen der Welt bauen, man möchte den großen Park der Welt bauen, man möchte das höchste Gebäude der Welt bauen. Zurzeit ist es ja noch Burj Khalifa in den Emiraten, in Dubai, aber man ist in Jeddah dabei, einen noch höheren Turm zu bauen, wobei, und das muss man auch sagen, viele saudische Ambitionen versickern oft auch im Wüstensand, wenn ich das mal so plakativ ausdrücken darf. Der Turmbau zu Jeddah, der stand auch ganz lange still. Also als ich 2023 da war, da wurde da nicht dran gebaut. Der stand auch schon ein paar Jahre rum. Jetzt hat man beschlossen, wieder weiterzubauen. Also es wird sich zeigen, was da in Zukunft wirklich von umgesetzt wird. Es geht aber bei der Vision 2030 noch um etwas ganz anderes. Bei uns hier im Westen sehen wir nur, oh, das ist ja größenwahnsinnig, das ist ja bescheuert, wie kann man sowas machen? Aber darum geht es in Saudi-Arabien nur sekundär. Worum geht es? Es geht um Nation Branding. Es geht darum, dass man Visionen schafft, im wahrsten Sinne Vision 2030, dass man die Bevölkerung und die Bevölkerung, 60% der Saudis sind unter 30 Jahre alt, zum Vergleich der Durchschnittsdeutsche ist 45, dass man diese Bevölkerung hinter das Königshaus versammelt, indem man halt neue Ideen hat, neue Visionen, indem man auch Stolz empfinden kann auf das eigene Land. Und die Idee ist auch, dass aus Europa halt nichts mehr kommt, nichts Innovatives mehr. Also machen die Saudis es selbst. Natürlich mit importierter Hilfe von den Millionen Gastarbeitern. Ja, das ist ja auch ein wichtiges Thema und vor allen Dingen die prekären Lebensumstände. Aber darum geht es, um Nation Branding, um Identität.
Wir kommen gleich auf das Thema Gastarbeiter, denke ich, nochmal zu sprechen. Aber gerade beim Erstellen, da sind europäische Firmen, auch deutsche Firmen mit am Start, verdienen natürlich auch bei diesen Projekten ihr Geld. Und da kommt jetzt wieder diese andere Seite mit rein. Diese riesigen Projekte, auch bei NEOM, zur Not mit Gewalt werden Menschen vertrieben von ihrem Land, sterben sogar dabei. Und dann haben wir praktisch Bevölkerungsgruppen, die einfach hinten überfallen, weil sie eben noch traditionell leben oder ganz anders leben wollen. Also diese Freiheit wird dann auch ganz aktiv vom Königshaus, weil sie eben umsetzen wollen, Nation Branding durchziehen wollen, genommen von den Menschen, die im eigenen Land leben.
Definitiv. Und es ist ja auch immer noch eine Autokratie. Und da ist es natürlich dann auch leicht, große Visionen zu planen und dann auch unter Umständen umzusetzen. Ne? Wenn wir an NEOM denken, da lebten einige tausend Beduinen schon seit Jahrhunderten auf diesem Landstrich. Und die wurden dann auch umgesiedelt. Und das ist dann auch so geendet, dass einer, der da wirkt, ein Beduine, der dagegen protestiert hat, dann auch erschossen wurde. Es hieß dann, er hätte selber eine Waffe gezückt. Das kann man durchaus anzweifeln. Der wurde aus dem Weg geräumt. Und ja, das passiert dann halt mit Kritikern. Die Vision 2030, daran darf nicht gerüttelt werden, die darf nicht kritisiert werden. Und wenn man sich dann diesen Regeln unterwirft, dann hat man deutlich mehr soziale Freiheiten als jemals zuvor. Aber die Menschenrechtslage, genau, Sie haben es gerade auch noch mal gesagt, die hat sich verschärft.
Noch ein paar Zahlen an der Stelle. In Saudi-Arabien leben 37 Millionen Menschen, 8 Millionen in der Hauptstadt. Und dort wird gerade ein Würfel gebaut. Ich hoffe, der Name ist Mukab. 400 Meter breit, 400 Meter hoch und 400 Meter tief. das auch im Projekt 2030, ja, um mal eine Dimension nochmal einzuführen.
Ja, genau. Als ich 2023 da war, habe ich überall diese Werbetafeln gesehen. Das ist so ein goldener Würfel, der auch an die Kaaba in Mekka erinnert, ja. Und da drin sollen, ich glaube, 20 Empire State Buildings sollen da reinpassen, ne? So von der Fläche. Ich keine Gewähr auf diese Zahl jetzt, aber das sollen Kulturzentren, ich glaube auch eine Universität, bin mir nicht ganz sicher, aber verschiedene Dinge sollen da drin dann eingefasst werden. Und ja, die bauen daran. Ob das dann wirklich hinterher so sein wird, ich weiß es nicht. Ich habe auch gesehen, dass dieser King Salman Park gebaut wird, der größer ist als der Central Park in New York. Da wird definitiv gebaut. Ich denke auch, dass das geschafft wird. Und der größte Flughafen, der King Salman Airport bei Riyadh, wird auch gebaut. Also ja, es wird viel gebaut, ja.
Eine weitere Frage an Nadine Punks.
Wenn die Verhältnisse so sind wie beschrieben, warum kehren dann zahlreiche Gastarbeiter immer wieder an ihren Arbeitsplatz zurück?
Also eine Frage, die auch häufiger kommt von vielen Hörern an der Stelle, die Frage nach den Gastarbeitern und den Verhältnissen dort. Sie haben ja auch einige doch kennengelernt in den unterschiedlichsten Bereichen, auch gemerkt, das ist für die gar nicht so einfach, wirklich nicht einfach.
Genau, man muss unterscheiden zwischen Gastarbeitern und Expats. Also Expats sind diejenigen, die zum Beispiel aus dem Westen kommen, aus den USA, aus Deutschland, aus der Schweiz oder so. Und die Araber aus der Levante und auch aus dem Maghreb, also Marokko zum Beispiel. Und dann gibt es die Gastarbeiter, die vielen, vielen Gastarbeiter, und über die Situation dieser Gastarbeiter sprechen wir ja überwiegend, die aus Südostasien oder Subsahara-Afrika stammen die meisten aus Bangladesch. Die haben teilweise wirklich ein schlimmes Leben, ein schweres Leben, übrigens auch in den anderen Ländern drumherum. Also Kuwait ist auch ziemlich strikt, was Gastarbeiterschaft betrifft. Katar hatten wir ja die vielen Diskussionen wegen der Weltmeisterschaft, aber auch in den Emiraten. Also viele fliegen ja nach Dubai und finden das toll, machen Selfies, aber auch da leben Gastarbeiter unter prekären Bedingungen. Und Das ist ein großes Problem. Ich habe viele Gastarbeiter getroffen, also eben aus Bangladesch zum Beispiel oder Indien. Manchen geht es gut, manche können auch Fertigkeiten erlernen, die sie in ihrem Heimatland nicht erlernen. Sie verdienen definitiv mehr als in ihrem Heimatland, schicken dann die Hälfte des Geldes zurück, zum Beispiel nach Bangladesch, und unterstützen ihre Familien dann dort, ja. Auch das gibt es. Ich habe also auch Menschen getroffen, die gerne in Saudi-Arabien leben. Viele Gastarbeiter übrigens auch wollen nach Saudi-Arabien, wenn sie gläubige Muslime sind, ne? Einfach um nah dran zu sein an Mekka zum Beispiel. Ich habe aber auch genauso Gastarbeiter getroffen, die einsam waren, die kein Geld verdient haben, die illegal im Land waren, weil der Arbeitgeber sie nicht bezahlt hat. Sie kommen aber auch nicht, also ne, sie können vor dem Arbeitsgericht nichts ausrichten. Es gibt Gastarbeiter, die in heißen Containern wohnen, und auch ganz wichtig, das fällt oft hinten rüber, am schwersten haben es tatsächlich oft die Hausmädchen, viele von den Philippinen, die vielleicht in einer Familie sind, die es nicht so gut mit den Hausmädchen meint, und es gibt Berichte von sexueller Belästigung, Vergewaltigung, all das gibt es, ja. Also es ist eine schwierige Situation, und jetzt, wenn die Weltmeisterschaft, die geht ja 2034 nach Saudi-Arabien, da werden noch einige Menschen sterben auf den Baustellen. Auch das, davon muss man leider ausgehen, ja.
Also ohne die Billiglohnarbeiter Rinnen und Arbeiter würde das Ganze sowieso nicht getragen werden. Das Richtig. Kann man, glaube ich, so zusammenfassen. Und dadurch entsteht natürlich eine Abhängigkeit von beiden Seiten. Glauben Sie oder haben Sie auch mit den Menschen darüber gesprochen, dass sich das auch für die Arbeiter in Saudi-Arabien ändern muss? Weil ansonsten, also ich meine, sie kommen immer. Der Hörer hat es ja auch gefragt. Sie kommen trotzdem immer wieder.
Ja, also viele Gastarbeiter oder viele Menschen aus Südostasien haben auch gar keine andere Chance. Sie verdienen in ihren Ländern nichts. Sie müssen arbeiten. Und die Golfstaaten bieten halt dann oft auch ein gutes Auskommen, wenn man denn bezahlt wird. Das ist ja auch nicht immer klar. Und vielleicht noch ganz kurz zum Hintergrund. Also wenn man in Katar oder in den Emiraten sind 85% der Einwohner Gastarbeiter und Expats. In Saudi-Arabien sind es nur 30%. Ja? Das ist immerhin also viel weniger. Ja, genau, aber es sind trotzdem weniger als in den umliegenden Ländern. Und es gibt auch Bestrebungen, dass Gastarbeiter viele Jobs räumen sollen, damit Saudis diese Jobs übernehmen. Das nennt sich Saudisierung. Und also Beispiel: im Hotel an der Rezeption soll dann kein Inder mehr stehen, sondern ein Saudi. Und das ist auch notwendig, denn Saudi-Arabien oder die Menschen dort sind nicht alle so reich, wie wir hier denken. Es gibt eine hohe Jugendarbeitslosigkeit, ein Fünftel der Bevölkerung hängt an der Armutsgrenze, die Mehrwertsteuer ist von 5% auf 15% gestiegen. Viele Saudis leben auch in prekären Bedingungen, haben mehrere Jobs. Und das wiederum, damit haben dann auch die Gastarbeiter zu kämpfen, denn auch sie müssen höhere Mieten zahlen und auch mehr für Lebensmittel wegen der gestiegenen Mehrwertsteuer. Also es ist von verschiedenen Seiten komplizierter geworden.
Inge Käufer mit einer Frage noch aus Saarbrücken, vielen Dank dafür. Die Autorin spricht über die Freiheiten der Frauen, Autofahren, studieren dürfen und so weiter. Und nun möchte sie wissen, es gibt doch bestimmt auch arme Frauen in Saudi-Arabien oder vielleicht auch Frauen, die als Besitz der Ehemänner definiert werden, die dann mit denen tun können, was sie wollen. Haben Sie da Erfahrung?
Ich habe keine Frau getroffen, die der Besitz eines Ehemanns gewesen ist. Das wird es sicherlich geben. Und Frauen unterstehen auch oft der Kontrolle ihrer Familien. Ja, das ist richtig. Ich habe keine getroffen. Was ich aber gesehen habe, sind tatsächlich auch Bettlerinnen an der Straße. Wobei man hier sagen muss, ich weiß nicht, ob das Saudi-Araberinnen sind oder ob das Jemenitinnen waren oder Syrerinnen. Ja? Also man sieht auch in den Straßen ab und zu, nicht so wie bei uns, aber ab und zu Mittellose und Schrottsammler. Und ja, also auch das gibt es. Ich habe aber jetzt nicht mit Frauen gesprochen, die flüchten wollen, die sich eingeengt fühlen, also ne, die sich unterdrückt fühlen. Da habe ich selbst in konservativen Gegenden, habe ich zumindest keine getroffen. Aber ja, natürlich gibt es das, ganz klar.
Sie hören SR Kultur mit Fragen an die Autorin Nadine Punks. Frühling in Saudi-Arabien ist heute unser Thema. Eine Frage von Achim Boland aus Nonnweiler. Er würde ganz gerne von Ihnen wissen, vielleicht können Sie dazu was sagen. Frau Punks, in welchem Umfang finanziert Saudi-Arabien noch immer die Gründung und Unterhaltung von Moscheen in nicht-islamischen Ländern? Und welchen Einfluss übt es dort aus?
Also das saudische Königshaus hat proklamiert, sämtliche Zahlungen an salafitische Organisationen außerhalb Saudi-Arabiens eingestellt zu haben. Ob das so ist, kann ich nicht beurteilen, aber ich halte es für möglich, denn das ganze Geld wird auch in Saudi-Arabien gebraucht. Und da MBS, Mohammed bin Salman, nicht interessiert ist an Fundamentalismus, im Gegenteil, er möchte zu einem moderaten Islam zurückkehren. Das hat er in vielen Interviews gesagt. Er scheint, glaube ich, auch persönlich die Fundamentalisten nicht zu mögen. Das saudische Königshaus war übrigens immer recht ambivalent den Fundamentalisten gegenüber. Das muss man vielleicht an der Stelle auch sagen. Sind die Zahlungen wahrscheinlich wirklich eingestellt worden? Ja.
Eine weitere Frage.
Die Autorin hat das Wort Nation Branding gebraucht. Für mich klingt das etwas beschönigend, so als ob die Autorin nicht erkennen möchte, dass die Diktatoren damit den Zusammenhalt und die Unterstützung für ihr Regime damit bewerben möchten und schönreden möchten. Was sagt die Autorin dazu?
Ja, das ist natürlich ein Vorwurf, den ich immer wieder höre, den ich aber etwas banal finde, denn ich sag ja ganz klar, was schief läuft, welche Menschenrechtsverletzungen es gibt, welche Probleme es gibt. Ich sage in allen Lesungen, in allen Vorträgen und im Buch immer wieder, dass die Todesstrafe, dass die Hinrichtungen zugenommen haben, dass Saudi-Arabien nach China und Iran das Land ist mit den meisten Hinrichtungen. Das sage ich ganz klar. Aber auch hier fehlt wieder, und das haben wir ganz oft bei uns, die Fähigkeit, Ambivalenzen und Ambiguitäten anzunehmen. Denn es gibt nun mal mehrere Realitäten. Saudi-Arabien ist ein kompliziertes Land, in dem verschiedene Realitäten gleichzeitig nebeneinander existieren. Saudi-Arabien ist Abgeschlossenheit und Weltoffenheit ist rote Linie und Ausreizung der Grenzen, TikTok und Todesstrafe, das Himmelblaue und das Finsterschwarze. Und all diese Ambivalenzen und Ambiguitäten, die gehören dazu und wir müssen das akzeptieren. So ist nun mal die Welt.
Und man kann natürlich auch dagegen protestieren, wenn ich an der Stelle mal einhaken darf.
Natürlich,
wenn man sagt, also TikTok ist möglich, aber die Todesstrafe beispielsweise, die akzeptiere ich nicht. Also zu sagen, das Regime, das war ja so ein bisschen, was der Hörer vielleicht auch meinte, das Regime ist schon ganz klar dabei, auch eine Art von Greenwashing zu betreiben, um seine Visionen eben umzusetzen, koste es, was es wolle.
Ja, aber das stimmt ja nicht ganz. Also die Leute haben ja de facto, haben sie mehr Freiheiten. Und das ist nicht einfach etwas, was man zurücknehmen kann. Man kann das nicht mehr zurücknehmen. Das funktioniert nicht. Das ist per Dekret, per königlichem Dekret ist all das jetzt verändert worden. Man kann den Frauen das Autofahren zum Beispiel nicht mehr nehmen. Das sind Veränderungen, die tief in die Gesellschaft eingreifen. Das Land wurde komplett auf links gedreht. Dinge, die nicht möglich waren, sind möglich. Diese Uhr ist nicht zurückzustellen. Und gleichzeitig existiert die prekäre Menschenrechtslage. Das ist alles nebeneinander. Damit sage ich nicht, das eine ist toll, das andere oder so. Also ich beschönige überhaupt nichts. Im Gegenteil. Ich sage nur, wie es ist.
Eine weitere Frage noch.
Wie ist die Situation für Christen in diesem Land?
Auch eine spannende Frage. Wissen Sie das vielleicht auch aus der Erfahrung? Haben Sie Christen getroffen?
Es gibt auch christliche Gastarbeiter. Also es gibt ja Menschen aus afrikanischen Ländern oder auch von den Philippinen, die christlich leben. Aber es gibt im Land, also ich bin mir nicht sicher, ob da Bestrebungen sind, auch eine Kirche zu bauen. Es gibt tatsächlich eine Ausgrabungsstätte, da wurde auch eine Kirche gefunden. Da kann man auch hin und das besichtigen, also das gibt's schon. Aber es gibt jetzt Gottesdienste im privaten Rahmen eher. Christen werden aber nicht gehindert an der Ausübung ihrer Religion. Es ist ja eine Buchreligion, so wie der Islam und das Judentum. Und die drei gehören ja auch zusammen. Insofern ist es jetzt kein Problem, Christ zu sein oder ein Kreuz zu tragen oder so. Aber die meisten Menschen, auch die meisten Gastarbeiter, die da hinkommen, sind tatsächlich Muslime, ja.
Wir müssen kurz vor Ende der Sendung nochmal über Fußball sprechen, Frau Pums. Ja. Sie haben es auch dort erlebt. Viele sagen, es ist der Ausverkauf, was jetzt gerade die FIFA gemacht hat mit der WM. Und auch die saudische Liga hat ja mächtig eingekauft. Da wird ganz viel Geld investiert. Es ist mehr als Sport dort. Vielleicht können Sie es nochmal einschätzen für die Menschen vor Ort, die Sie getroffen haben. Nehmen die das so an und sagen, jetzt endlich spielen die ganz großen Namen bei uns. Jetzt kriegen wir auch die FIFA-WM. Also wir sind jetzt Teil dieser Weltgemeinschaft. Wird das eher so gesehen oder fällt das vielleicht sogar hinten unter, weil es Wichtigeres gibt als Fußball?
Also Saudi-Arabien hat eine Fußballtradition, anders als Katar. Ne? Saudi-Arabien, der erste Fußballclub, wurde 1927 gegründet, noch vor der Gründung Saudi-Arabiens. Das war nämlich erst 1932. Und viele Saudis sind wirklich fußballverrückt. Und die finden das toll, dass die WM da jetzt stattfindet. Im selben Jahr übrigens auch die Asienmeisterschaft. Also da wird richtig viel los sein in dem Jahr. Und ja, Sie haben ja schon gesagt, viele große Spieler sind nach Saudi-Arabien gewechselt. Benzema, Neymar, Ronaldo. Und auch hier geht es wieder um Nation Branding. Es geht nicht so sehr darum, dass Ronaldo viele Tore schießt. Der ist ja auch schon was älter. Nein, es geht darum, dass, und ich halte Vorträge auch vor Schulklassen, und die Teenager-Jungs, die hier sitzen, ja, Deutsche, Türkische oder generell in Europa, die Jungs, die kennen jetzt die saudische Liga. Die verbinden mit Saudi-Arabien nicht Rakschokschi und Hinrichtungen, sondern Ronaldo.
Dann hat das ja funktioniert.
Das hat total gut funktioniert. Das ist ein Punkt, der bei uns viel zu kurz kommt. Es geht darum, dass man ein anderes Bild von Saudi-Arabien vermittelt. Ob das klappt, ich weiß es nicht. Aber die Menschen dort finden das auf jeden Fall toll. Also die lieben Fußball, also viele, die ich getroffen habe, anders als in Katar.
Also vielleicht ein Fazit. Wir würden uns auf jeden Fall wünschen, wenn nicht nur das Bild schön ist, sondern auch der Inhalt, der dahinter steht, hinter dem Bild. Und Ihre vielleicht letzte kurze Antwort auf die Frage, würden Sie sagen, wir sollen da hinreisen oder wir sollen es boykottieren?
Also ich würde niemals ein Land boykottieren, weil ich das sehr engstirnig finde. Denn ich möchte wissen, wie die Menschen ticken vor Ort. Und ich möchte meine eigene Meinung herausfordern. Und ich finde, in einer Welt, in der Meinungen mehr zählen als Fakten, ist es unerlässlich, sich selbst auf den Weg zu machen und nachzusehen.
Sagt Nadine Bungs. Ihnen vielen Dank und alles Gute.
Danke.
Frühling in Saudi-Arabien, so ihr Buch Begegnung in einem Land der Widersprüche, erschienen bei Malik, 285 Seiten für 18 Euro. Und heute geht ein Exemplar an Evelyn Nell, an Hans Krämer und an Martin Rees. Und Ihnen natürlich, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Teilnehmen hier an dieser Sendung. Nächste Woche können Sie es gerne nochmal tun. Bei Thomas Bickhardt, der ist dann bei mir zu Gast, Windstärke 15, wo die Freiheit wohnt, sein Leben im Leuchtturm am Ende der Welt. Wie der Traum gelungen ist in Norwegen im Leuchtturm und dann auch wieder zerbröselt, darüber berichtet Thomas Bickhardt nächste Woche hier bei SR Kultur. Fragen an den Autor wie immer Sonntag 9 Uhr und 4. Alle Infos zur Sendung auf srkultur.de. Und ich sage jetzt vielen Dank, einen schönen dritten Advent. Am Mikrofon war Jochen Marmitt. Soweit Fragen an den Autor für heute. Wenn Sie keine Ausgabe verpassen möchten, dann abonnieren Sie doch in der ARD Audiothek unsere Sendung. Dort warten viele weitere Folgen auf Sie. Informationen über unsere künftigen Themen auch auf srkultur.de. Und jetzt haben wir noch einen ARD Audiothek Podcast-Tipp. Wir empfehlen passend zum heutigen Thema dem Tagesschau-Podcast 11 km. Der Name steht für die rund 11 Kilometer, die es hinabgeht zum tiefsten messbaren Punkt der Erde im Marianengraben. Und genauso tief will der Podcast bei seinem jeweiligen Thema schürfen. Wir empfehlen Ihnen die Folge zum Thema Saudi-Arabien. Ramin Sina, ARD-Korrespondent für die arabische Welt, schaut in dieser Episode in Bin Salmans Reich, ins Innere saudi-arabischer Stadien und auf die Strategie hinter den Milliardeninvestitionen. 11 km, unser Tipp in der ARD-Audiothek.